Guten Morgen miteinander. Heute geht es um die Auferstehung. Wir alle zusammen sind heute Morgen aufgestanden, vielleicht mehr oder weniger verträumt. Aber irgendwann haben wir unsere Augen aufgeschlagen. Zum neuen Tag nach einer Nacht. Irgendwann einmal werden wir unsere Augen aufschlagen. Nach einem Leben. Zum neuen Dasein. Und das wird so real, so wirklich sein, wie wir jetzt da sitzen. Jesus hat einmal gesagt, wir lesen es in Johannes 5, Vers 28. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das sind Fakten, das wird so sein. Daran wird niemand etwas ändern, wir werden auferstehen, alle werden auferstehen, alle. Fragt sich nur, wozu, wohin. Die, die Gutes da haben, das heisst, die, die auf Gott gelassen haben, die ihr Leben an Jesus Christus gebunden haben, die werden auferstehen zum Leben und die anderen werden auferstehen zum Gericht von Gott. Die, die an Gott vorbeigelebt haben, Gott los, einfach wie sie es wollen, in den eigenen Weg. Kein Zweifel. Man kann das leugnen, man kann es wegdiskutieren, es wird passieren. Alle werden auferstehen, alle. Ob wir an die Auferstehung glauben, das hat eine riesige Auswirkung auf unser Leben. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist, bei jedem von uns. Weil theoretisch ist es klar, theoretisch glauben wir doch an die Auferstehung. Das ist ein Teil von unserem Glaubensbekenntnis. Also ich glaube, da würde man wahrscheinlich jetzt niemanden finden, der sagt, ich glaube nicht an die Auferstehung. Aber wir leben oft so, als stimmte das nicht. Das ist alles weit weg, Theorie. Paulus hat damals schon Leute kritisiert, die so gelebt haben. Die eigentlich der Auferstehung keine Bedeutung geschenkt haben. Er schreibt einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wir werden heute noch viel daraus hören, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Es gibt Christen, die leben einfach, als ob das alles wäre, das ist gut, Jesus hilft zum Leben und so weiter und ja, der Rest. Paulus sagt, das ist einfach nur erbärmlich und dumm, wenn du so lebst. Da bist du der letzte Mensch. So sagt er es. Wenn das Christsein nur für das Leben einrichtet, ist es vergessen. Das ist einfach blöd. Wie gesagt, scheint auf den ersten Blick nicht unser Problem zu sein, weil wir glauben ja, du verstehst. Aber ich möchte vielleicht auch ein kleines Beispiel mal hinterfragen und vielleicht auch bewusst machen, wie fremd das uns sein kann. Es ist ein Beispiel aus der Zeit der Auswanderer. Das waren ja Menschen, die von Europa ausgewandert sind, nach Nord- oder Südamerika und dort in Kolonien gelebt haben. Familienvater, Nannik 30, stirbt. Schlimm für Frau und Kind. Natürlich, die Kolonie sorgt für sie. Dann kommt Beerdigung. Sie machen ein riesen Freudenfest nach dem Motto «So jung und schon am Ziel». Beneidenswert. Irgendetwas finde ich komisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir würden es, glaube ich, nicht so machen. Einfach darum, weil es bei uns nur eine Theorie ist und für jedes Praxis war. Die haben gewusst, wir leben hier mit einem höheren Ziel. Darum haben sie es festgemacht. Eigentlich beneidenswert, der Kerl ist schon dort. Merken wir den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Wie fremd dass das für uns sein kann, die Auferstehung. Wie wir aufs Leben da fixiert sind. Und Paulus würde so, so Christen sagen da im Text. Einfach dumm, nur dumm. Vielleicht hilft es uns, dass Gott in uns Hoffnung wachsen lassen kann, wenn wir uns mit diesen Texten der Bibel im Blick auf die Auferstehung beschäftigen. Wie gesagt, wenn ich würde das ganze Kapitel von 1. Korinther 15 lese, die 58 Vers, würde ich den Grossteil der Zeit dafür brauchen. Darum brauche ich einfach ein paar Auszüge daraus. Der erste Text, den ich lese, ist ab Vers 35. Und dann ein paar so Auswahl. Es könnte jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht zuvor stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern bloß ein Korn, etwa von Weizen oder einem anderen Gewächs. Gott aber gibt einem jeden Leib, wie er will, und zwar jedem Samen seinen eigenen Leib. Auch die Lebewesen haben nicht alle den gleichen Leib, sondern einen anderen Leib haben die Menschen, einen anderen das Vieh, einen anderen die Vögel, einen anderen die Fische und so weiter. Gibt es himmlische Körper, irdische Körper. Und dann weiter im Vers 42, so ist es in der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehren, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher oder geistiger Leib. Vers 49. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Ich habe zwei Unterthemen heute. Zuerst ein neuer Leib. Mich freut es, dass vom Leib geredet wird. Ich brauche den Leib, ich habe ihn gern. Einfach nur so irgendwie als Geist da durch die Unendlichkeit schweben, das wäre mir zu wenig. Mit dem Leib verbindet sich für mich etwas Reales, etwas Gegenständliches, etwas zum Anfassen. Das ist für mich Leben. Auch ewiges Leben. Es ist interessant, dass die Bibel den Leib als sehr gut bewertet. Gott hat uns Menschen geschaffen, hat das angeschaut und gesagt, toll, sehr gut ausgezeichnet, super. Natürlich war das bevor die Sünde und die Schuld, also die Rebellion gegen Gott, in die Welt gekommen ist. Und da hat Gott alles perfekt gemacht, wo dann natürlich verloren gegangen ist, leider. Und die Rebellion gegen Gott, eben die Bibel redet von Sünde, die macht dem Leib bitter zu arbeiten. Das Schlimmste, was passiert ist, ist, der Tod ist eingezogen. Das ist der letzte Feind. Das ist etwas Hässliches. Mit all seinen Vorschatten. Ich komme darauf zurück. Und das Leben ist mühsam geworden für die Bauern, damals bildlich Dornen und Tischeln. Hat auch mit dem einen Zusammenhang. Es ist einfach mühsam. Das Arbeiten ist oft mühsam. Das Leben ist oft mühsam. Auch für unseren Leib. Und nicht zuletzt, das wissen wir auch, ist der Leib oft das Einfallstor für die Sünde. Dass durch den Leib etwas gemacht wird gegen Gott, der böse ist. Und trotzdem, wir behalten fest, auch wenn das so ist, so haltet Gott immer noch daran fest, es ist ein Schöpfungstat, es ist eine Herrlichkeit von Gott, die darin steckt. Und darum kann Gott und will Gott auch in der Auferstehung nicht auf den Leib verzichten. Er steht schon jetzt unter einem ganz besonderen Schutz von Gott, das menschliche Leben, das leibliche Leben. Und darum sollen wir den Leib schätzen und uns daran freuen. Es hat ja immer wieder Zeiten gegeben, wo Christen sich selber gequält haben. Als Käse hat man dem gesagt, hat Mönch gefunden, da ist so etwas schlecht, so etwas Sündiges, ich muss den Leib strafen, das soll endlich einmal weg sein und so weiter. Gott sieht das nie so. Gott will das nie so. Gott will, dass wir ein Ja haben dazu. Auch wenn mir meine Nase nicht passt oder die Ohren abstehen oder irgend so etwas. Gott will, dass wir ein Ja haben zu dem, was Gott uns gemacht hat, weil er hat das so gemacht. Ich habe Szenen mit dem Psalm 139, auch da können wir jetzt ganz viel lesen davon, wo es heisst, ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke auch bei mir. Das erkenne ich und das schätze ich. Aber wie gesagt, wir leiden ja auch. Wir leiden auch an unserem Leib. Seitdem der Tod und die Sünde in die Welt gekommen sind, gehört zum Beispiel Krankheit zum Leben. Krankheit ist wie ein Schatten, der den Tod schon auf unser Leben wirft. Und bei jeder Krankheit kann man sich fragen, wird das meine letzte sein? Ist es die, wo ich dann dran stirbe? Oder am Schluss ist die Schwachheit vielleicht auch eine Art von Krankheit? Schwierig. Der Find vom Leben. Und ich habe schon manchmal gedacht, wenn ich vielleicht Menschen gesehen habe, im Spital gesehen habe, wo Kranken kaputt gegangen sind, förmlich zerstörte Körper, grässlich. Ich verstehe Jesus, dass er sich auch schwer da hat, wo er da gesehen hat, was der Tod in dieser Welt alles anrichtet. Grässlich. Krankheit. Oder eben das Älterwerden. Ich merke auch, wie ich immer klappriger werde. Es sieht noch einigermaßen gut aus, aber ich merke, das und das geht nicht mehr. Und das fängt ja schon früh an. Viele merken das schon von euch auch, wenn ihr noch jünger seid. Plötzlich kannst du das nicht mehr, das ist nicht mehr, da kommst du Falten über und so weiter. Alles, was man ärgert. Aber es wird immer enger. Es wird immer weniger. Grenzen werden ganz schmal und am Schluss ist es vorbei. Das ist nicht schön. Das fällt nicht leicht. Wir kämpfen dagegen, wir klammern uns daran. Und für die, die natürlich das Leben alles ist, da geht es dann schon darum, um Gesundheit, um jeden Preis. Es gibt ja auch eine christliche Version von dieser Gesundheit, um jeden Preis. Wenn man sagt, Jesus heilt alle Kranken. Natürlich, ich habe das auch schon erlebt, Jesus heilt. Jesus kann heilen. Wunder geschehen auch heute noch. Aber Jesus wird uns auch mal zumuten, dass wir sterben. Oder nicht? Das müssen wir allen doch auch sagen. Und da müssen wir einfach sehen, die letzte Antwort auf Krankheit ist nicht Jesus heilt, sondern du verstehst. Du verstehst als Mensch ganz. Oder ewig jung sein. Wir wissen ja, den Kampf verlieren wir, oder? Die einen schieben es ein bisschen raus und die anderen kommen es ein bisschen früher. Mein Vater war kein Held. Er hat ja auch hier in die Gemeinde gehört. Und als er 75 war, ist er krank geworden. Irgendetwas im Bauch hat nicht gestimmt. Dann haben wir ihn eingeliefert auf Winterthur, dort haben sie ihn untersucht, haben ihn recht herausgefunden und dann haben sie gesagt, wir müssen sie aufmachen und schauen. Dann hat mein Vater gesagt, ich will das nicht, ich will sterben. Das hat die völlig entsetzt und dann haben sie die Mutter und unser Kind gefragt und gesagt, der Mann ist voll da und sagt, er will sterben. Mein Vater war nicht lebensmüde, er hat einfach ein Leben lang gelitten und zittern, das ist im Alter auch nicht besser geworden. Er war durchaus ein lebenswilliger Mensch, aber er hat gesagt, nein, ich will das nicht, ich will nicht das Letzte, ich will sterben. Und so ist es dann auch gekommen. Mich hat es immer wieder einfach erstaunt, wenn wir ihn besucht haben auf dem letzten Weg, wie gelassen er dem entgegengegangen ist und so hat er es auch erlebt. Hat du eigentlich gedacht, sterben sei nicht schwer? Ist einfach... Wenn die Tatsache, die du verstehst, lebt in mir. Anders, als wenn ich meine, das Leben sei etwas endgültig, sei alles. Ich will nie leben ohne diese Hoffnung. Ich finde das so ärmlich von diesen Philosophen und Religionen, die zum Beispiel von Seelenwanderung reden. Da weisst du nicht, als was du das nächste Mal geboren wirst, so als Maus oder irgendetwas. und weisst nie, ist es mehr oder weniger. Oder die, die sagen, mit dem Tod ist alles aus, ist für mich auch ein wenig, ich lebe eigentlich noch gern weiter. Oder dann gibt es ja Christen, die von der unsterblichen Seele reden. So ein Quatsch, das ist griechischer Mythos. Die Griechen haben den Dualismus gekannt. Der böse Leib haben sie getrennt von der guten Seele. Und der böse Leib, den hat man vernachlässigen, wenigstens eine griechische Richtung. Und die gute Seele. Und so reden viele Christen von der unsterblichen Seele und dass Seelen müssen gerettet werden. Die Bibel kennt das nicht. Menschen müssen gerettet werden, nicht Seelen. Passen wir auf, dass wir dort bleiben, wo auch die Bibel ist. Die Bibel redet von der Auferstehung, von einem Auferstehungsleib, und zwar, wie sie davor redet, von einem ganzen Menschsein, ewiges Leben zum Anfassen und noch viel mehr. Ich habe vor 14 Tagen ein bisschen mehr von dem noch gesagt, was wir uns gar nicht vorstellen können. Natürlich stoßen da unsere Gedanken an Grenzen. Sie kennen ja nur das, was da ist. Aber die Bibel weitet unseren Horizont. Wie wird der neue Leib sein? Und das ist meine zweite Hälfte. Die Eigenschaften des neuen Leib. Da würde jetzt Paulus auch einiges davon sagen. Ich fasse zusammen. Paulus schreibt, Jesus war der Erste von den Auferstandenen. Also sozusagen, heute würden wir den Prototyp sagen. Ein Prototyp ist einmal ein Erstes, wo man ein Stück macht und nachher macht man alle gleich. Und er sagt da im Text in 1. Korinther 15, Jesus ist wie der Prototyp von der Auferstehung. So hat er das erste Mal gemacht und die anderen macht er nachher gleich. Und auch der Apostel Johannes beschreibt, dass wir Jesus gleich sein werden. Das betrifft sicher die Auferstehung, auch im Kontext von Johannes. 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es sichtbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, wir werden Jesus ähnlich sein und schauen wir doch einmal den Prototyp ein bisschen an. Wie war denn Jesus nach der Auferstehung? Wir lesen ja einiges davon in der Bibel. Es wird uns berichtet. Zuerst einmal, Jesus hat offensichtlich eine andere Gestalt gehabt, ist aber trotzdem erkennbar geblieben. Zwei Beispiele vom Neuen Testament. Zuerst ist Maria dem Morgen, wo sie verschreckt beim Grab, sie läuft rein, sieht, Jesus ist weg, sieht etwas wie Engel und so. Aber sie interessiert sich nur für Jesus. Und dann läuft sie zum Grab aus und sieht dort den Gärtner, also ein normaler Mann. Ich meine, da sieht er gerne und fragt, du, wo hast du ihn hin? Ich will Jesus. Ich will zu Jesus. Plötzlich schaut sie ein. Ja, das ist ja Jesus. Das ist nicht der Gärtner. Das heisst, ein Mann. Fleisch und Blut. Dort ist er so gestanden. Irgendetwas anderes. Sie hat ihn nicht sofort erkannt. Und wo sie genauer hingeschaut hat, das Wesen, ah, das ist Jesus. Da sind die anderen beiden am gleichen Tag, die weglaufen von Jerusalem, dort zu dem Dorf Emmaus. Und Jesus kommt zu ihnen und läuft stundenweise mitten und diskutiert. Sie merkt schon, da fängt etwas in uns an brennen und so weiter. Und erst beim Nachtessen, wo Jesus dann anfängt, das Brot brechen und so, wie er sich... Das ist ja Jesus. Das heisst, das Wesen, die Erkennbarkeit ist irgendwie da, und doch ist es ein anderer Leib, eine andere Gestalt. Also vielleicht sind wir dann wirklich ohne die Mäkel, die wir jetzt manchmal ein bisschen schwer tun. Vielleicht fällt dann das wirklich weg. Die äußere Gestalt möglicherweise anders, die Wesenszüge gleich. Das heisst, Persönlichkeit bleibt. Jesus bleibt Jesus. Zur zweiten Feststellung. Jesus betont in seiner Auferstehung die betastbare Wirklichkeit. Jesus kommt zu ihnen in der Auferstehung und sie meinen, es sei ein Gespenst, es sei ein Geist. Dann sagt Jesus nicht Geist. Rein. Kommt, Lange da. Ihr könnt sogar da schauen, da seht ihr noch Nägel, die eingeschlagen worden sind. Und bei der Seite könnt ihr selber schauen, später beim Thomas nochmal. Lange das an. Das ist etwas. Das ist nicht irgendein Geist, den du die Ewigkeit hast. Ich bin kein Geist. Und sagt, bring mir mal ein gebratenen Fisch. Ich habe Lust drauf. Und dann hat er Fisch gegessen. Und sagt, Geist ist nicht. Ich bin ein Lieb. Ich freue mich übrigens, ich esse auch gern, dass es im Himmel wieder zu essen gibt. Und ich glaube wirklich, Himmel ist gut. Ehrlich, Leute. Machen wir uns frei von diesen blöden geistigen Vorstellungen und machen so, wie es eigentlich in der Bibel uns gezeigt wird. Hundertprozentige Wirklichkeit. Kannst du anfassen. Hat Essen und hat getrunken mit. Ist nicht geistig bloß, sondern fassbar, greifbar, real Leben. Ich zu leben. Zum Dritten. Du verstehst, Jesus war nicht an Grenzen gebunden. Plötzlich war er da, bei geschlossener Tür. Das hat es natürlich verschreckt, da würden wir auch verschrecken. Und dann war er wieder weg. Naturgesetz, all das, was uns so Mühe macht in dieser Welt, ist weg. Irgendwie erschreckend anders, aber einfach viel, viel herrlicher. All die Grenzen, all die Schwierigkeiten, all das, was schwer macht in dieser Welt, wir sind nicht mehr daran gebunden. Ich weiss nicht, ob wir dann einfach so fliegen und so weiter, aber jedenfalls, ich möchte nicht spekulieren, aber schön ist das. Schön ist das. So sehen wir Jesus, der Auferstandene, als Prototyp, wie es uns die Bibel sagt, der Erste, sagt Apollos, der Erste von denen, wie ihr es werdet erleben. Kein Traum, sondern Wirklichkeit. Kommen wir zum vierten Punkt vom Wesen. Das ist jetzt ein Bild, ein Beispiel, ein Vergleich, wo Paulus da im 1. Korinther 15 braucht. Vers 36 und 37. Er redet da vom Samenkorn. Und er sagt, ihr wisst ja, das wissen wir aus der Natur kommt, wenn ein Samen, der muss zuerst in die Erde fallen und der löst sich dort auf, aber im Auflösen wird dann die neue Pflanze daraus. Und es wird nichts Neues daraus, wenn er nicht zuerst in die Erde fällt, sagt der Paulus. Wir wissen, es gibt eine Variante, dass Jesus dann einmal kommt und dann wird die Verwandlung plötzlich sein, aber im Normalfall ist es, dass wir in die Erde fallen wie ein Samenkorn. Und dann sagt Paulus, und jetzt überlegt euch mal, das mit dem Samen und der Pflanze, das ist immer das gleiche Wesen. Aus einem Weizenkorn gibt es keinen Apfelbaum. Und aus einem Kern von einer Zwetschge gibt es keinen Grashalm. Das Wesen bleibt. Das betont er da, wenn wir das anschauen, den Text. Das Wesen bleibt. So wirst du dein Wesen tragen, auch wie du verstehst. Das gibt keinen organischen Zusammenhang. Das wäre falsch, wenn wir würden denken, aus unserem Leib aus im Grab wachsen, irgendwie auf der Stegsleib. Es gibt keinen organischen Zusammenhang, sagt der Paulus da im Vers 50. Das ist etwas Neues. Du Verstehung ist eine neue Schöpfungstat von Gott, aber er schafft nicht aus dem Leeren aus etwas Neues, sondern er schafft aus unserem Wesen aus jetzt etwas Neues. Ein neuer Mensch. Und baut auf dem Wesen von dem Leben jetzt auf. Und damit heisst es wieder, wir sind wieder ganz unterschiedliche Wesen. Und ich finde das herrlich schön, so verschieden wie wir Menschen sind. Kreativ wie Gott ist, in der ganzen Schöpfung, so schön verschieden. So wird es auch in der Auferstehung sein. Also nicht irgendwie langweilig oder so, alles gleich und so weiter. Wenn wir da nochmal, ich habe schon gelesen, schaut. Paulus sagt, die Individualität, das, was du bist, das bleibt. Du bist du und ich bin ich. So schön verschieden. Nur dann fehlerlos, grenzenlos, ewig, ohne Tod, ohne Krankheit. Ich meine, wenn wir uns das allein mal vorstellen, nie mehr müssen ans Ende denken. Niemand müssen denken, ich bin mal krank. Paulus fährt dann noch weiter, das ist mein fünfter Punkt, der Vergleich zwischen dann und jetzt. Ich lese das nochmal, ich habe es schon gelesen. Es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehren, wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistiger oder geistlicher Leib. Manchmal habe ich mich dann auch schon gefragt, ja, will ich das überhaupt der sein, wo ich jetzt bin? Hat ja so manche nicht genommen. Und da sagt jetzt Paulus eben als Antwort, jetzt verweslich. Wir laufen ja alle auf dieser Einbahnstrasse, wo wir genau wissen, wo wir ankommen. Das geht der Menge zu. Bei den einen geht es noch 40 Jahre, bei den anderen vielleicht 70 und bei den anderen, wir wissen es nicht. Das ganze elende Vergängliche, mir macht das Mühe, dann wird es unverweslich sein. Geht nicht mehr. Wirst nie alt, wirst nie krank. Ist doch eigentlich schon schön. Oder dann sagt er, jetzt wir gesät in Unehre, dann werden wir auferstehen in Herrlichkeit. Ja, was ist unser Leben? Wie viel Unehre, wie viel dunkle Stellen. Wie froh bin ich manchmal, dass niemand sieht, wer ich bin. Auch wenn ich weiss, dass es Gott sieht. Jetzt in Unehre. Paulus weiss, wovon er schreibt. Dann in Herrlichkeit. Nichts mehr, was du musst verstecken. Nichts mehr, was du an dir selber verzweifelst. Dann in Herrlichkeit. Paulus fährt weiter. Jetzt in Schwachheit. Unsere Grenzen. Wo ich möchte anders sein, anders reagieren. Und doch immer wieder so elend, erbärmlich, schwach daherkommen. Dann in Kraft. Dann geht's. Dann ist nicht mehr das Elende, was ich eigentlich tun möchte, das tue ich nicht, so bin ich nicht und eigentlich so das Gute, was ich tue, das eben mache ich nicht, aber das Gegenteil. Dann Kraft. Ein Leben mit Kraft. Und jetzt ein seelischer Leib in all dieser Zerrissenheit, auch in diesen Schwankungen, in Stimmungen, Depressionen, in all dem, was das Leben kann zur Hölle machen kann, wo so schwierige Seiten sind oft vom Leben. Und dann ist das vorbei, dann ein geistiger Leib, das war ein geistlicher Leib, neu gemacht durch den Geist von Gott, wieder wie am Anfang, vollkommen mit Gott, von Gott. Das ist doch durchaus erfreulich. Da können wir uns freuen drauf. Einfach das Gegenteil von dem, was schwer ist jetzt, wo die Schatten sind jetzt, wo das Mühsame jetzt ist. Ja, eigentlich kann man dann mit diesen Auswanderern schon noch sagen, so jung und schon Ziel, oder? Wenn du wirklich damit rechnest. Paulus sagt, wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Einfach was jetzt so ärmlich ist, oft gefallen, ausgeliefert dem Tod, der Kranken, der Schwachheit, dann himmlisch und grenzenlos, schön und ewig. Verstehst du das? Ich kann es höchstens ahnen. Und eins glaube ich, wenn wir mehr würden darüber nachdenken, Auferstehung würde unserem Leben gut tun. Wir würden nicht mehr so elend verzweifelt versuchen, das bisschen Leben zu packen, wo letztlich doch so begrenzt ist. Wir sehen die Wirklichkeit, dass es noch um mehr geht. Paulus sagt das auch. Ich habe am Anfang gesagt, das hat Auswirkungen in unserem Leben. Wenn wir das wirklich checken, dann hat das Auswirkungen in unserem Leben. Ganz sicher. Er sagt zum Schluss im letzten Vers, Vers 58, darum, meine Lieben, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, die wo im Herr geschieht. Ist klar, dass dann Paulus sagt, weil er das Ziel jetzt ins Auge gefasst hat, unerschütterlich, stur, das ist es, da fahre ich, das ist mein Weg, da lebe ich, dahin geht's. Und links und rechts, alles andere ist mir weniger wichtig. Es geht um die Zukunft bei Gott und darum geht es schon im Leben jetzt alles um Gott. Und dann sagt er, weil er wissen, dass allein mit Gott, was da entsteht, das ist nicht vergeblich. Ich denke, über wie vielem, was uns jetzt vielleicht ganz wichtig ist im Moment, steht einmal ein riesen Wort darüber, vergeblich. Nimm mal das, was dir jetzt so wichtig ist. Und am Schluss steht darüber, vergeblich, ist alles für die Katze. Hast du vielleicht ein bisschen Spass gehabt dabei, einen Moment Freude dabei gehabt, aber am Schluss steht vor Gott einfach vergeblich, ist für die Katze gewesen. Was jetzt so wichtig scheint. Sagt Paulus, musst du wieder nachdenken, um was es geht. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, das, was mit Gott geschieht. Und jetzt überlege ich mir, und du dir es vielleicht auch, was bleibt von dem, was jetzt in meinem Leben drin ist. Und dann sagt Paulus, das wollen wir doch. Und dafür setze ich mich ein. Darauf setze ich mein Leben, weil darum geht es. Jesus Christus, du bist der Erste, der vorausgegangen ist. Und ich danke dir so von Herzen, dass du das alles parat gemacht hast. Du bist für mich, für uns im Tod und in der Auferstehung. Du hast den Weg frei gemacht. Du hast gesagt, dass alle, die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das wissen wir ganz sicher in dir, Jesus. Wir können dort ankommen, wir werden dort ankommen, wenn wir jetzt schon auf dich setzen und mit dir leben. Das wissen wir. Ich möchte es sehr. Ich möchte mich durch nichts abbringen lassen. Ich möchte so richtig stur festhalten, unbeweglich das Ziel im Auge und darum auch mit beiden Beinen dieser Welt leben und alles geben, was deine Art ist, dein Dienst, dein Wesen. Ob ich jung bin oder alt, es soll das Leben einfach dir gehören und auf dich ausgerichtet sein.